Römer Kapitel 8 und Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, also die Rede ist hier von Gott, und diejenigen, die Gott erkannt hat, das sind die Christen. Diejenigen, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Schau, du bist vorherbestimmt. Wozu? Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt, dein Auftrag auf der Erde hier ist, Jesus ähnlicher zu werden. Du wirst Jesus nach und nach immer ähnlicher, wenn du dich auf eine Reise mit ihm einlässt. Und meine Vortragsreihe, die heißt Stationen auf dem Weg mit Jesus. Mittlerweile sind wir beim dritten Teil bereits. Atemberaubend. Also ich finde es super fantastisch spannend, was ich da so gefunden habe, ja, im Wort Gottes. Du kannst nämlich, wenn ich dir jetzt so zeige, was die Stationen auf dem Weg mit Jesus sind, kannst du dich selber einordnen. Du weißt dann, wo du stehst. Also wenn du Ohren hast zu hören, okay, wenn du nicht nur kommst, weil ich einfach so unterhaltsam predige, sondern weil du tatsächlich geistlich weiterkommen willst, kannst du. Gib da eine sogenannte, eine Messlatte. Okay, wir haben letzte Woche bereits 2, 3 Stationen gesehen und wir haben uns den Petrus ausgesucht, weil der besonders gut beschrieben wird in der Bibel. Also diese Stationen in seinem Leben werden besonders gut beschrieben und wir lernen daraus. Wir erinnern uns, die erste Phase oder die erste Station bei Petrus war, dass er Bekanntschaft macht mit Jesus. Er wird ihm vorgestellt. Und die erste Station im Wandel mit Gott überhaupt ist Neugier. Sag mal Neugier. Muss neugierig sein, weil sonst kommst du ja in so einen Gottesdienst gar nicht erst. Na, irgendwie denkst du dir, es muss mehr geben oder du hast vielleicht irgendwie ein interessantes Erlebnis gehabt. Ich habe schon erzählt, jemand ist an Ostern aufgewacht und hat gedacht, sie ist im Himmel. Das ist ein paar Tage so gegangen. Sie hat gedacht, sie ist gestorben und ist im Himmel, bis sie dann gemerkt hat, es gibt noch mehr als nur dieses irdische Leben da. Und dann auf eigenartige Art und Weise ist sie dann ratzfatz plötzlich bei uns gelandet. Und hat Jesus angenommen, preist dem Herrn und ist jetzt mit dabei. Schau, diese Person, die Jesus gezogen hat. Aber ich sage euch, im Herzen war da eine Neugier schon da. Glaubst du das? Definitiv. Da war schon irgendwie ein Same gesät, der jetzt aufgegangen ist. Und die Person hat gar nicht gewusst, wie. Plötzlich kamen diese Träume, plötzlich kam Gott und hat geredet. Und dann ist diese Person neugierig geworden auf mehr von Gott. Ich sag dir mal, wenn du ein bisschen Helligkeit schmeckst und spürst, dann willst du vielleicht tatsächlich mehr, wirst neugierig. Und dann führt dich der Herr und er kommt zu dir und er stellt sich dir vor. Zunächst einmal war es so, als Petrus Jesus vorgestellt wurde, hat Jesus ihm die Verheißung der Veränderung gegeben. Er hat gesagt, du bist zwar der Wischiwaschi Petrus, der es allen recht machen will. Und hör mal zu, ich kenne einige Leute, die es bis zum heutigen Tag allen möglichen Leuten recht machen wollen. Und die sind immer wieder hin und her geworfen dann. Zwischen einem Standpunkt, wenn sie mit anderen Leuten zusammen sind, haben sie plötzlich einen anderen Standpunkt. Und auf die Art und Weise kommst du natürlich irgendwie nie in einem Stadium der Zufriedenheit an. Glaubst du das? Wenn du dich immer nach anderen Leuten richtest, vielleicht auch unbewusst, ja, dann ist es trotzdem so, dass du nie wirklich ruhst in dir, sondern du bist wie ein Fähnlein, das im Wind weht, wo der Wind gerade herweht. Ja. Na, deswegen sagt, wie viele von uns sind so. Das heißt, ein bisschen sind wir vielleicht sogar alle so. Denn Paulus sagt ja, irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. In anderen Worten, deine Umgebung, die färbt schon auf dich ab. Du musst also schauen, dass du auch immer wieder mit Leuten zusammenkommst, die im Glauben weiter sind als du, dass die ein bisschen abfärben auf dich. Na, wenn du ständig mit Leuten zusammen bist, die immer nur am jedem Silberstreif am Horizont sehen, die Wolke oben drüber, wisst ihr? An jeder Goldmine sehen die nur den Stein drumherum. Sowas gibt's und da musst du unbedingt aufpassen, dass du nicht in selbe Formwasser gerätst. Ja, ist es so. Und das ist halt so die erste Phase, Neugier. Das ist Petrus ist dann auch im Gottesdienst und sieht, wie Jesus für Menschen betet und die werden geheilt, ein Teufel fällt aus, ist alles wunderbar. Und er erlebt Gott in seiner Nähe. Das nächste ist, er lädt Jesus ein zum Essen und Jesus heilt dort seine Schwiegermutter. Versteht ihr, die Einschläge kommen näher. Wumms, jetzt hat schon seine Familie getroffen. Ein Erlösungsschlag. Die Mutter ist geheilt worden, die Schwiegermutter ist geheilt worden und es ist wunderbar. Und Petrus wird natürlich noch interessierter und noch neugieriger auf diesen Jesus, aber wir halten mal fest. Bisher hat er nur nahes und näheres Gotteserleben gehabt. Dann haben wir gesehen, auf dem See Genezareth hat er mal gefischt, hat nichts gefangen Dann ist Jesus in sein Boot gegangen, hat von dort aus gepredigt und dann hat Jesus gesagt, jetzt fahr nochmal raus, obwohl es nicht mehr die Zeit zum Angeln war, fahr raus und wirf dein Netz aus und dann wirst du fangen. Petrus wollte nicht. Petrus war der Fachmann, der Fischerfachmann und Jesus war ja immerhin kein Fachmann beim Fischen, sondern er war Zimmermann. Und jetzt kommt also der Zimmermann und sagt dem Fischer, was er machen soll. Schwierig. Aber schau, du musst dich auf Jesus einlassen. Petrus hat sich auf Jesus eingelassen, er hat gemacht, was Jesus gesagt hat, obwohl es kontraintuitiv war, obwohl es scheinbar das Verkehrte war. Man fischt in der Nacht und nicht am Tag. Ja, und am Tag schläft man, wenn man Fischer ist, weil man in der Nacht wieder fischen muss. Und wenn man in der Nacht nichts gefangen hat, dann fängt man am Tag erst recht nichts, weil die Fische dann nämlich sich ins tiefere Wasser zurückziehen. Aber es hat trotzdem funktioniert. Und lass mich vielleicht den Punkt nochmal ganz kurz aufgreifen, mir ist da noch was dazu eingefallen. Schau, wir alle sind Fachleute, jetzt vielleicht keine Fischer, aber wir sind Fachleute, was das fleischliche Leben anbelangt. Weißt du das? Wir lesen Bücher wie, oder die Menschen lesen Bücher wie, der Ehrliche ist der Dumme. Und jetzt kommt Jesus an und sagt, ehrlich werde am längsten. Ja. Oder die Welt sagt, Mensch, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, was ja auch nicht schlecht ist grundsätzlich. Und Jesus sagt, gib und dir wird gegeben. Der ist doch genau das Gegenteil. Gib und dir wird gegeben. Sei hallo. Raff und du hast. Und jetzt kommt Jesus an und sagt genau das Gegenteil. Sagt, gib und dir wird gegeben. Er sagt auch, vergib und dir wird vergeben. Wisst ihr, was ich festgestellt habe im Umgang mit Menschen? Dass Menschen sich selber nicht vergeben. Dass Menschen, wenn sie an dir gesündigt haben, wenn sie irgendwie wirklich was furchtbar Blödes gemacht haben, dann bist du jetzt ihr Feind. Und sie denken, dass du sie auch nicht leiden kannst. Und dann laufen die ständig irgendwie in Boxerhaltung rum, versteht ihr? Sind ständig dabei, sich selber zu verdammen, unbewusst mehr oder weniger. Und hassen natürlich dich. Und wenn du dann ankommst und sagst, hey, hör zu, ich vergebe dir, dann lässt du aus dem ganzen Hass von der anderen Person einfach die Luft raus. Also sofern sie halt zugänglich ist. Sowas gibt's ja auch, ja. Also es gibt Leute, mit denen kannst du nicht mehr reden. Aber einen Haufen gibt's dann doch, zu denen du einfach sagen kannst, hey, hör mal zu, was in der Vergangenheit war, das vergessen wir jetzt einfach. In dem Moment, wo der weiß, du sprichst ihm Vergebung zu, obwohl er es vielleicht gar nicht verdient und noch nicht einmal darum gebeten hat. In dem Moment merkt er, du bist gar nicht sein Feind. In dem Moment tut er auch seine Fäuste wieder runter. Er muss sich nicht mehr verteidigen, sondern es ist ja alles okay. Du hast ihm signalisiert, es ist alles okay. Dann fängt er an, wieder in sich selber ein bisschen zu ruhen. Es ist ja wieder gut, es ist alles. Und in dem Moment kann es gut sein, dass ein Frieden in deine Beziehung wieder einzieht. Du hast einseitig vergeben. Und es kann ja schwierig sein, wir wissen das. Aber wenn du das kannst, wenn du drüber stehst und das kannst, kann es gut sein, ja, wenn du so unilateral vorgehst, so einseitig einfach mal vergibst, dass ein Friede einzieht in diese Bewegung, in diese Beziehung, die du vorher vielleicht so noch nicht erlebt hast. Wenn du immer darauf bestehst, dass der andere sich entschuldigt und dass der andere alles richtig macht und überhaupt, weißt du, der weiß ja vielleicht sogar, dass er alles falsch gemacht hat, aber er hat keine Lust, um Vergebung zu bitten. Wenn du sagst, hey komm, ich verzichte auf meine Rechte hier. Ja, ich verzichte auf meine Rache. Ich verzichte auf alle diese Dinge. Es ist okay, komm, wir machen wieder weiter. Tabula rasa, das heißt Tafel ausgelöscht, wir machen wieder weiter, wie es mal war vor der Krise, dann kann es gut sein, dass die anderen einfach auch wieder in ein Gleichgewicht kommen, zumindest in der Beziehung dir gegenüber. Kannst du machen. Und Jesus sagt ja, vergib und dir wird vergeben werden. Plötzlich zieht eine neue Leichtigkeit ein in deine Beziehung. Und wisst ihr, manchmal ist es so, hört mal zu, das ist auch was Interessantes, dass Menschen denken, du hast an ihnen gesündigt und du bist völlig in deinem Recht, du hast überhaupt nicht an ihnen gesündigt. Manchmal denken Menschen, du schuldest ihnen was, wo du überhaupt nichts ihnen schulden tust. Aber das führt jetzt so weiter, kann ich jetzt beim besten Willen nicht mehr drauf eingehen. Die Menschen denken oder sagen sich in dem Herzen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Mal ein bisschen sauer rauslassen, heute mal auf dem Feuerwehrfest tanzen und dann auf der Kirchweih. Versteht ihr? Und dann wieder was anderes. Möglichst halt immer gut drauf sein, ein gewisses Maß an Pegel haben, Alkohol. Damit man das Leben genießt. Lasst uns essen und trinken und so weiter. Ihr wisst schon, und fröhlich sein. Denn morgen sterben wir. Und jetzt sagt Jesus, hey, nee, das musst du anders machen. Wer sein Leben verliert, der wird es finden. Wenn du also mal ein bisschen nicht so sehr auf deine Befriedigung ausgehst, sondern dich zurücknimmst und und dich mal in einer Aufgabe verlierst, die größer ist als du, nicht so sehr dich um deine Bedürfnisse kümmerst, sondern mal was magst und dich selber darüber vergisst, da ist das wahre Leben daheim, sagt Jesus. Wisst ihr, das ist konterintuitiv. Und jetzt können wir hergehen, so wie Petrus. Wir können sagen, ja, also Herr, du sagst jetzt, wir sollen fischen. Herr, das ist total verkehrt, das ist Quatsch. Genauso können wir auch hergehen und können sagen, Herr, du sagst, ich soll geben. Und dann werde ich kriegen, das ist doch totaler Quatsch. Herr, du sagst, ich soll vergeben und den nicht verklagen. Herr, das ist doch ein Blödsinn, ich komme doch nie zu meinem Recht so. Ja. Herr, du sagst, ich soll mich um andere Leute kümmern und dann kriege ich ein größeres Maß an Zufriedenheit und Glück, als wenn ich mich nur um mich selber kümmere. Herr, das kann doch gar nicht wahr sein. Versteht ihr? So kann man denken, diese Haltungen, die stellt Jesus jetzt in Frage. Er sagt, nee, lass dich mal auf mein Reden ein. Und jetzt können wir es machen wie Petrus. Wir können sagen, Herr, auf dein Wort hin, klingt für mich total verrückt, aber auf dein Wort hin fahre ich jetzt nochmal raus. Wir können auch sagen, okay, Herr, auf dein Wort hin vergebe ich jetzt einfach mal. Auf dein Wort hin werde ich jetzt mal zum Geber. Auf dein Wort hin mache ich dies, das und jenes, was ich im Wort Gottes erkenne und sehe. Wir lassen uns also dann aufs Reden Gottes ein, so wie wir es verstehen. Was der Herr uns bisher gezeigt hat in der Bibel. Das akzeptieren wir uns jetzt um in unserem Leben. Seid ihr noch da? Wenn wir anfangen, das zu machen, dann wird es uns unweigerlich so gehen wie Petrus. Wir machen das, was vom weltlichen Denken her voll der Quatsch ist. Aber funktioniert trotzdem. Petrus hat gefischt aufs Wort von Gott hin, aufs Wort Jesu hin und hat einen riesen Fischfang getan. So viel hat er gefangen, dass die Netze gerissen sind. Konnte dann nicht mehr weiterfischen, war sowieso überflüssig. Denn Jesus hat zu ihm gesagt, komm, geh mit mir, ich mache dich jetzt zum Menschenfischer. Weil wenn deine Netze zerrissen sind, konntest du nicht mehr fischen. Was magst du da? Ist gut, wenn Jesus gleich eine neue Aufgabe für dich hat, stimmt's? Super, wisst ihr, Jesus hat immer eine neue Aufgabe für uns. Wenn man ein Netz zerreißt, eine Tür zugeht, dann macht der Herr eben eine andere auf. Aber es zeigt uns noch was. In dieser Station des Lebens von Petrus hat Gott ihn noch geleitet, unter anderem durch zwingende Umstände. Wisst ihr, das macht er mit uns auch. Ich sehe das immer wieder bei mir selber auch. Gefällt mir überhaupt nicht. Durch Umstände zu etwas gezwungen werden. Das Netz von Petrus ist zerrissen, konnte er nicht mehr fischen. Was magst du? Ja, brauchst du eine neue Aufgabe und Jesus hat sie für dich. Aber er geht eigentlich nicht hundertprozentig freiwillig mit, sondern er geht mit, weil die Umstände ihn ein wenig zwingen und es ist halt jetzt gerade so, dass Jesus was für ihn hat und dann geht er halt mit. Versteht ihr? Oft ist es so, dass der Herr durchaus Situationen benutzt, die dich zwingen, um dich in die Gänge zu kriegen. Du sagst, aber Gott ist doch ein Gentleman. Gott macht doch sowas nie im Leben. Er wird mich doch zu nichts zwingen. Hast du schon mal von einem Herrn namens Jona gehört? Hallo, meine Damen und Herren. Gott ist Gott. Und wenn Gott sagt, spring, dann fragst du, wie hoch? Seid ihr noch da? Schau, viel zu viele haben die Einstellung, dass sie sagen, Gott, spring. Und Gott soll es auch fragen, wie hoch? Aber er steht überhaupt nicht drauf. Er sagt, nein, mal langsam. Ich bin der auf dem Thron. Du bist der, der mich anbietet. Seid ihr noch da? Mal ein Haufen denken sich da, kam mal jemand zu mir vor langer Zeit schon wieder. Pastor, ich habe Gott gebeten, dass der Herr Leute bringen möge in meine Firma. Ich habe mein Umsatzziel, das ich mir gelegt habe, nicht erreicht. Ich habe mir gedacht, gute Frau, wieso soll der Herr deinen Umsatz maximieren? Warum? Damit du dir einen roten Ferrari kaufen kannst? Vielleicht nicht. Vielleicht will der Herr, dass du überhaupt einmal in diese Respektstufe eintrittst. Das ist nämlich jetzt so. Wenn du anfängst, das Wort Gottes zu tun und siehst, dass es funktioniert, dann passiert unweigerlich was. Was passiert ist folgendes. Du kriegst Respekt fürs Wort Gottes. Also das ist ein bisschen mal wichtig gewesen, das zu unterstreichen, okay? Wichtige Punkte. Du, wenn Gott dann was sagt, in seinem Wort oder in der Predigt oder im Gebet, dann hast du Respekt für dieses Reden Gottes, dann bist du bereit, es umzusetzen, wenn es ankommt bei dir. Dann hast du eine neue Qualität in der Beziehung mit Gott erreicht. Gott hat zu dir persönlich gesprochen und du hast es gemerkt. Und jetzt beschäftigst du dich intensiv und mit großem Respekt mit seinem Wort. Okay, gut. Und das führt dann, ich mache das nochmal ganz kurz, unweigerlich zur nächsten Station. Das ist die dritte mittlerweile. Neugier, Respekt. Drittes ist Offenbarungserkenntnis. Du hörst von Gott. Und wie das bei Petrus der Fall war, Petrus hat gesagt, Jesus, du bist der Christus, der Gesalbte Gottes. Und Jesus hat zu ihm gesagt, ja, es hat Gott zu dir gesprochen. Gott hat es zu dir gesagt. Du, Petrus, bist in der Lage, von Gott zu hören. Schon wenn du dich respektvoll mit dem Wort Gottes beschäftigst, dann wirst du Gott hören. Irgendwann würden dir Sachen dämmern, die anderen verborgen sind. Es ist wirklich so. Du kannst mit Menschen zusammenkommen oder du kannst mit Situationen konfrontiert werden und du bist dann in der Lage, die einzuordnen. Du bist in der Lage, deine Lebenssituationen zu deuten und vielleicht sogar die von anderen Leuten auch. Du blickst plötzlich durch. Das ist ein ganz ein eigenartiges Erlebnis. Und du denkst dir, Leute, warum seht denn ihr das nicht? Warum steht ich da und sehe das und ihr seht es nicht? Schau, die anderen Menschen, die haben gesagt, oh Jesus, der ist der auferstandene Johannes der Täufer. Er ist einer der alten Propheten, er ist Elia und sonst was. Petrus kam und hat gesagt, nee, du bist der Messias. Und Jesus hat gesagt, ja. Gott hat dir das gezeigt. Und jetzt passiert was in Petrus. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das mitbekommen. Vielleicht folgender Satz noch zur Offenbarungserkenntnis. In dem Moment, in dem du in der Lage bist, von Gott zu hören, bist du unbesiegbar und herrschst im Leben. Wenn du von Gott hören kannst, kannst du auf dem Wasser laufen. Wenn du von Gott hören kannst, wenn du von Gott gehört hast, dann bist du in der Lage, Kranke zu heilen. Versteht ihr, diejenigen, die der Herr dir zeigt? Du bist in der Lage, Dinge zu tun, die andere nicht können. Einfach aufgrund dessen, weil Gott dir plötzlich einen Teil seiner Allmacht zugesprochen hat und durch sein Wort dir offenbart. Das ist ein phänomenaler Platz im Leben. Wenn deine Gebete erhört werden, wenn du plötzlich das Gefühl hast, du hast Macht bei Gott. Das ist ein fantastischer Ort. Und ich lade jeden dazu ein, diesen Ort zu wollen, zu suchen. Deswegen studieren wir das, dass wir da hinkommen. Jemand, der von Gott gehört hat, der ist unbesiegbar. Schau, Jesus sagt zu Petrus, Petrus, du hast von Gott gehört. Und ich sage dir jetzt mal, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde ist die, sind diejenigen, die Offenbarungserkenntnis von Gott bekommen können, die von Gott hören. Diejenigen, die Jesus angenommen haben. Denn wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann hast du Gott ja schon wenigstens einmal gehört. Na, dass er der Christus ist, dann hast du ihn eingeladen und dann ist das Wunder der neuen Geburt in deinem Herzen passiert. So, von daher bist du jetzt also, gehörst du zu denen, die Offenbarungserkenntnis haben, schon dazu. Aber das wollen wir jetzt ausbauen und entwickeln. Jemand, der von Gott gehört hat, der ist unbesiegbar, denn im Tun von Gottes Wort über die Kraft Gottes freigesetzt. Ganz, 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 ganz phänomenal, ganz, ganz wichtig, ganz wunderbar. Und jetzt passiert Folgendes mit Petrus. Petrus sieht sich selber auf derselben Ebene wie Jesus. Das ist problematisch. Wenn du anfängst, dich selber auf der Ebene wie Jesus zu sehen, tja, du wirst nie wie Jesus sein, ist dir das klar? Er wird immer ein Stück weiter sein als du. Er wird immer auf dem Thron sein und du nicht. Du sitzt mit ihm auf dem Thron, aber wenn er nicht auf dem Thron wäre, dann wärst du auch nicht dort. Du herrschst im Leben durch ihn, aber nicht ohne ihn, nicht an ihm vorbei, nicht eigenwillig. Was jetzt bei Petrus passiert ist, dass er einen großen Kopf bekommt. Er stellt fest, Jesus, der Allerhöchste, der Messias, der mächtigste Prophet aller Zeiten, hat ihn, Petrus, bestätigt. Er hat gesagt, du bist in meiner Klasse der Wesen. Du bist auch einer, der von Gott hören kann, so wie ich. Und jetzt hebt Petrus ab. Jetzt denkt er allen Ernstes, er ist auf derselben Ebene wie Jesus. Und dann so fängt jetzt Jesus also an, unter diesen reifen Leuten, die von Gott gehört haben, dass er der Messias ist, zu denen kann er also anders reden als zur großen Volksmenge. Ist klar, ne? Leute, die mehr wissen, mit denen kannst du anders reden als mit anderen Leuten. Schau, ein Raketenwissenschaftler, der spricht unter seinesgleichen auch anders als zu einer Volksschulklasse. Ne? Vierte Klasse Volksschul würde sich anders ausdrücken als wie unter seinem Kreis von Raketenwissenschaftlern. So ist es da eben auch. Jesus, der weiß, er hat hier seine Spezialisten. Und jetzt fängt er ein wenig an, ihnen mitzuteilen, was es im Plan Gottes wirklich geht. Er spricht über das Kreuz. Das ist eine Offenbarung, die Jesus hatte, aber es ist offensichtlich eine, die Petrus nicht hatte. Und jetzt kommt Petrus, nachdem Jesus über das Kreuz gepredigt hat und darum, dass man sein Kreuz auf sich nehmen soll, dass Jesus am Kreuz sterben würde in Jerusalem in wenigen Tagen, kommt Petrus und hört ihn und nimmt ihn beiseite und sagt, also jetzt hör mal, Rabbi, von einem Mann Gottes zum anderen, von mir zu dir, von einem dynamischen Glaubenshelden mir zu am anderen, nämlich dir. Rabbi, lass mich dir mal was sagen. Was predigst du denn für einen Schrott? Du erzählst hier was vom Kreuz. Du bist doch der Sohn Davids, du sollst dich doch auf den Thron Davids setzen, damit ich mich dann neben dich setzen kann als Großvezier und dein Reich administrieren. Und jetzt kommst du an und erzählst vom Kreuz. Also ich habe vom Kreuz von Gott nichts gehört. Und ich bin einer, der Offenbarungserkenntnis von Gott hat. Jeder weiß das. Du hast es selber gesagt. Merkt ihr ein bisschen die Haltung von Petrus? Wisst ihr, dass diese Haltung, dass die Haltung schon mal an jemand anders auch hatte? El Diablo, ganz am Anfang. In Jesaja Kapitel 14, da gehen wir jetzt nicht hin, aber ich sag's euch, in Jesaja Kapitel 14 in Vers 12, oder ab Vers 12, da ist die Rede von Satans Sünde. Und die war, sich mit Gott gleichzustellen, sich auf der gleichen Ebene wie Gott zu sehen und eigentlich sogar genau genommen Gottes Thron einzunehmen. In anderen Worten, zum Schluss Gott zu sagen, was er machen soll. Klingt wie manche Christen, die ich kenne. Ganz wenige natürlich. Nur einen halben oder zwei. In Sprüche 16, in Vers 18 heißt es, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Also wenn du anfängst, dich mit Jesus auf dieselbe Ebene zu stellen und zu sagen, Jesus, du hast da keine Ahnung. Du hast da keine Ahnung, wie es zugeht auf der Welt. Ich muss in meinem Beruf lügen, sonst kann ich meine Verkaufsabschlüsse nicht tun. Kam jemand zu mir, ein ernstes Mal. Also mehrere. Dann haben gemeint, hey, Pastor, ich bin der Verkäufer und wenn ich die Leute nicht voll lüge, dass die Hucke rauscht, dann kaufen die meinen Kram nicht. Schon in dem Moment bist du dann halt jemand, der es besser weiß wie Jesus. Ist es gut? Eigentlich eher nicht. Ne? In dem Moment sagst du, Jesus, ich weiß es besser als du. In dem Moment sitzt Jesus nochmal auf dem Thron, sondern du. Du sagst, Herr, wenn du sowas magst, dann sagst du eigentlich in deinem Herzen, aber das ist jetzt kein Vorwurf, wir analysieren nur, versteht ihr? Über den Vorwurf fasen wir immer raus. Wir weisen keine Sünden hier zu, sondern wir sind interessiert an Weiterentwicklung und Wachstum. Sag mal jemand Amen. Und dazu müssen wir ehrlich sein. Wie ein Doktor schaue, wenn der dich analysiert, untersucht, in anderen Worten, ne, diagnostiziert und so weiter, dann hilft dir das ja auch nichts, wenn der sagt, wunderbar, sie sind herrlich beieinander. Es ist spitze. Ich habe kaum jemals einen Menschen gesehen, der einfach so flott und dynamisch ist und außerdem noch gut aussehend wie sie. Und du hast Krebs im Endstadium. Versteht ihr, das ist ja wohl ein Quatsch. Wir brauchen dann nicht jemanden, der uns sagt, wie wunderbar wir sind, sondern wir brauchen dann jemanden, der uns sagt, wie wir tatsächlich drauf sind, was wir brauchen. Na, also ich denke mal schon, wenn du krank bist, dann willst du eine vernünftige Diagnose und keine Schmeichelei. Und genauso machen wir es hier auch. Ja? Du willst vielleicht eine Schmeichelei, aber du kriegst keine. Jesus liebt alle Menschen, oh ja, ja gut, aber du kannst gleichzeitig ein bisschen helfen, dass diese Liebe sich in deinem Leben noch mehr entfaltet, indem du mehr auf ihn eingehst. Dazu musst du bestimmte Sünden aus deinem Leben wegschaffen. Das Sündenproblem im Leben ist zum Glück gelöst. Jesus hat bereits geblutet. Sag mal jemand Amen. Und deswegen gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, sondern es gibt Wachstum. Mann, bin ich froh. Aber wir halten mal fest. Auch wenn du in dieser, auch wenn du von Gott hören kannst, dann heißt es nicht, dass du jetzt auf derselben Ebene bist wie er. Du bist noch nicht angekommen. Wenn du ein paar Mal deine Gebete erhört bekommen hast, von Gott gehört hast und eigentlich eine gute Beziehung zu ihm hast, heißt nicht, dass du jetzt angekommen bist und auf seiner Ebene bist. Du wirst in Ewigkeit abhängig sein von ihm. Und dann dürfst du nicht hochmütig werden und es besser wissen als er. Denn wenn du hochmütig wirst, dann kommt unweigerlich der Fall. Du musst bei allem, hör mal, auch wenn du erfolgreich bist. Ich meine, manche von uns halten es nicht aus, wenn sie einen Misserfolg haben. Oh, das ist der Weltuntergang. Aber für manche ist es genauso schlimm, wenn sie erfolgreich sind. Die hältst du nicht mehr aus. Kaum haben sie irgendein Diplom oder sonst was oder verdienen ein bisschen mehr als du, ja. Puh, du denkst dir, oh meine Güte, Na, du willst dich mit denen ganz normal unterhalten und du merkst einfach, ne, mit solchen, haben wir gar keinen Namen dafür. Wie dir, ja, wollen sich die da überhaupt nicht mehr unterhalten? Das ist ja völlig, das ist ja direkt eine Beleidigung, dass du in ihrer Gegenwart hier noch die Luft wegschnaufst. Ne? Da musst du dann unbedingt Abstand nehmen von den Leuten. Am besten gehst du ihnen aus dem Weg, weil die werden nämlich fallen und dann willst du ihnen nicht im Weg stehen und dass sie auf dich drauf fallen. Du musst bedenken, in Jakobus heißt, in Kapitel 4, Vers 6 heißt, dass Gott den Hochmütigen widersteht. Hat Gott dem Teufel widerstanden? Das macht er den ganzen Tag, jeden Tag. Deswegen kommt der Teufel auch nicht wirklich weiter. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber es steckt viel Gott und viel Gutes in der Welt. Jeder, der morgens auf die Arbeit geht und was Vernünftiges macht, arbeitet eigentlich ein bisschen für Gott. Arbeitet an der Zivilisation mit, wisst ihr? Jeder Zimmermann, der einen Nagel richtig reinhaut, der baut eigentlich mit an Gottes Reich in einer gewissen Weise. Zumindest an einer Welt, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Wenn jemand, der morgens aufsteht, durchlädt und die Bank ausraubt, ist wieder was anderes. Ist nicht dasselbe. Nee, ihr Lieben, es gibt schon einen Unterschied. Es gibt schon, es steckt schon viel Gott in unserer Welt drinnen. Zumindest unter den Völkern, in denen das Evangelium gepredigt wird. Wenn du in andere gehst, wenn du dort schon mal warst, dann stellst du fest, es gibt einen Unterschied. Wir sind nicht alle gleich, nicht alle Kulturen sind gleich. Ja, nicht jeder Glaube macht gute Menschen aus den Menschen. Amen. Okay. Petrus nimmt genau genommen Anstoß an Jesus. Er nimmt Jesus auf die Seite und sagt, Herr, dieses Kreuz sei, dieses ganze Zeug sei, dieses widerfahren dir nur ja nicht. Er stellt sich in eine Position über Jesus. Wisst ihr, uns fällt es jetzt nicht auf, weil das irgendwie noch so freundschaftlich ist. Aber die Herzenshaltung, die Petrus dort manifestiert, die ist eigentlich so schlecht wie die seinerzeit vom Korah oder von Datan und Abiram. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gelesen habt im Alten Testament. Das waren Menschen, die ankamen und gesagt haben, wer ist dieser Mose? Wir alle haben einen Geist Gottes. Wer ist dieser Mose, dass er behauptet, Gott spricht zu ihm? Wir sind Leviten, Gott hat uns auserwählt, wir können auch von Gott hören. Seine Schwester Miriam kam auch mal. Ist nur Mose ein Geistbegabter? Auch wir, Aaron und ich, sagte Miriam, wir sind auch von Geist, von Gott begabt. Was sagt dieser Mose, dass er was Besonderes ist? Wisst ihr, dieser Mose hat überhaupt nicht gesagt, dass er was Besonderes ist. Hat er gar nicht gemacht. Vielmehr heißt es von ihm, dass er der demütigste Mann seiner Zeit war. Und trotzdem, obwohl er eigentlich der demütigste Mann war, konnte er seinen Geschwistern und bestimmten Leitern nicht recht machen. Also Petrus war damals schon, dieser Petrus war damals schon lebendig. Gott hat es persönlich genommen. Wisst ihr, was er damals mit Datan und Abiram und mit der Rotte Korah gemacht hat? Die Erde ist aufgegangen und hat sie verschlungen. Hinterher, wisst ihr, was hinterher dann passiert ist? Nachdem die Erde sich wieder geschlossen hat und die weg waren und nur noch Mose und Aaron da waren. Wisst ihr, was passiert ist? Das Volk ist nicht gekommen und hat gesagt, Mose, entschuldige, wir haben einen Fehler gemacht. Du bist der Man, du bist der, zu dem Gott spricht. Im Gegenteil, wisst ihr, was sie gemacht haben? Könnt ihr mal nachlesen. Was macht ihr? Ihr bringt die Menschen aus dem Volk Gottes um? Die haben, was Gott getan hat, Mose zugerechnet. Ihr betet auch, die Leute sterben, es kann ja wohl nicht wahr sein. Was bildet ihr euch ein? Ihr denkt wohl, ihr seid was Besseres als wir? Also die haben nichts kapiert. Wir wissen ja, was dann passiert ist. Wer weiß, was passiert ist mit Israel? Sind die ins gelobte Land gekommen, jene Generation? Eigentlich eher nicht. Ne? Von diesen Leuten sind nur zwei ins gelobte Land. Josua und Kaleb, und vom Rest heißt es, hat der Gott keinen Gefallen an ihnen. Ihre Leichname, die sind in der Wüste gestorben und dort halt begraben worden. Erst in der nächsten Generation ist er zurückgekommen und hat sie neu benutzt, die Israeliten. Wir wollen nicht, dass sowas mit uns passiert. Dass wir plötzlich merken, oh Mann, wo ist denn jetzt der Herr in meinem Leben? Nur weil wir ihn auf den Platz verwiesen haben, wisst ihr? Jetzt passiert Folgendes. So wie damals sich die Erde aufgetan hat, so tut sich jetzt die Erde für Petrus auf. Also in Anführungszeichen. Und Jesus schimpft ihn. Wisst ihr, was Jesus zu ihm sagt? In Matthäus Kapitel 16, wo das steht. Jesus schaut Petrus scharf an und er sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Klingt doch gut, oder? Stell dir mal vor, du kommst zum Pastor, sagst: Pastor, also was du heute gepredigt hast, war der letzte Schrott. Lass dich mal aufklären, ich sag dir jetzt mal, wie es wirklich ist. Und er dreht sich dann um zu dir und sagt: Geh hinter mich, Satan. Du wirst doch sofort vom Herrn hören, dass du eine neue Gemeinde brauchst. Da ist einfach nichts mehr los hier. Also ich beziehe mich jetzt auf kein aktuelles Beispiel oder so, okay? Bitte, nein, das tue ich nicht. Aber ich möchte euch nochmal illustrieren, wie das ist. Du, sagt Jesus dann so ihm, kann mir das vorstellen, mit ausgestrecktem Zeigefinger, ja, der auf die Nase von Petrus deutet und Funken, die sprühen aus den Augen Jesu. Du denkst nicht und willst nicht, was Gottes ist, sondern du willst das, was der Menschen ist. So in anderen Worten, ja, Petrus, du hörst zwar immer wieder mal von Gott, du kriegst Offenbarungen vom Herrn, aber du bist auch noch sehr wohl in der Lage, vom Fleisch zu hören und vom Teufel zu hören und dann dessen Plan umsetzen zu wollen. Oh, merkt ihr was? Petrus schnurrt zusammen, brrrt, und passt in ein Matchbox-Auto. Und der Witz ist jetzt der, dass Petrus, und da sind wir beim nächsten Punkt, dass Petrus nicht Anstoß nimmt. Das ist hervorragend. Das ist fantastisch. Der Mann nimmt nicht Anstoß. Er sagt, und dann schaut er sich um, aber die anderen haben es auch gehört, ja. Er steht jetzt blöd da. Hätte doch nur die Klappe gehalten. Jetzt stellt Jesus ihn voll in die Schuhe. Und wisst ihr, er stellt ja auch uns in die Schuhe. Hört mal, nur weil du schon mal von Gott gehört hast, nur weil du schon mal dramatische Heilung erlebt hast. Ich kenne Leute, die sind geheilt worden von dramatischen Dingen. Die sind heute so geistlich, dass sie nicht mehr in eine Gemeinde gehen können, weil es einfach keine Gemeinde gibt, die geistlich genug ist für sie. Da drüben ist dann ihr Ehe auseinandergebrochen, weil ihr Mann nicht geistlich genug war. Und die Firma ist in den Bach runtergegangen, weil einfach, versteht ihr, die Kunden nicht geistlich genug waren. Blöd, wenn du zum Schluss der Einzige bist, der recht hat. Wenn du Jesus also ein bisschen auf seinen Platz verwiesen hast, ist schlecht, 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 schlecht. Petrus, der merkt, was habe ich nur gemacht jetzt? Mensch, hätte ich nur die Klappe gehalten. Und so müssen wir auch immer wieder wissen, nur weil wir mal von Gott gehört haben, nur weil wir einen Draht zum Herrn tatsächlich haben, heißt nicht, dass jeder unserer Gedanken automatisch gesalbt ist und vom Herrn ist. Versteht ihr, Charismatiker sind da dermaßen anfällig. Jede Emotion, die sie haben, ist vom Herrn. Da müssen wir drüber stehen, meine Damen und Herren. Da müssen wir uns immer noch ein bisschen analysieren anhand vom Wort Gottes. Denn es kann gut sein, geistlich interessiert, wie wir sind, ja, dass wir plötzlich eben nicht vom Herrn hören, sondern von einem ganz anderen. Weil die Menschen, schaut mal, die hören grundsätzlich, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, die hören grundsätzlich, was sie hören wollen. Auch von Gott. Wenn sie jemanden genug heiraten wollen, dann hören sie irgendwann vom Herrn, dass es der ist und kein anderer. Der und kein anderer. Und der Herr denkt sich, ja, du bist Israel, das seinen König haben will. Und Gott sagt dann zu dir, ich würde es dir ja gerne ersparen. Ich würde ja echt war das dramatisch ersparen. Er sagt dann sogar, zumindest zu Israel hat er gesagt, okay, du bittest mich jetzt an und ich gebe dir wegen mir einen König, weil du mich so sehr bittest. Aber wenn du dann den König hast und nicht zufrieden mit ihm bist, kannst du ihn nicht mehr umtauschen. Ich werde dich dann, wenn du dich über ihn beklagst, nicht hören. Das war jetzt eine gute Geste gerade. Okay, nun gut. Auf jeden Fall, Petrus steht kommt bei der Station der Vertrautheit an. Er kennt Jesus zu gut, als dass er jetzt alles von ihm annehmen könnte und nicht manche Sachen besser wüsste als er. Schau, das ist die Position der Vertrautheit, ich will es mal so nennen. Allzu große Vertrautheit gebiert Verachtung. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du jemanden zu gut kennenlernst, dann kann es gut sein, dass du von dem nichts mehr empfangen kannst. Das ist das Problem der Menschen in Nazareth gewesen. Jesus kam, hat gut gepredigt. Alle haben gesagt, hey, Hammerbotschaft, Hammer. Wunderbare Autorität und wenn er gebetet hat für die Kranken, dann sind sie geheilt worden, alles spitze. Aber, haben sie dann gesagt, ist es nicht der Zimmermann? Ist es nicht der Bruder vom Jakobus, vom Josef, vom Simon und vom Judas? Sind nicht seine Schwestern hier unter uns? Und der kommt jetzt an und sagt, er ist ein Prophet. Ja, aber hallo. Und sie nahmen Anstoß an ihm und sie konnten von ihm nichts empfangen. Und es heißt in Markus Kapitel 6, und er konnte dort kein Wunder unter ihnen tun. Im Gegenteil, an anderer Stelle steht sogar, dass sie versucht haben, ihn von der Klippe auf die Nazareth draufgebaut ist, herunterzuwerfen. Top. Eine super Reaktion. Der Messias kommt, bringt das Wort Gottes und du willst ihn killen. Also ganz blöd. Warum konnten die nichts von ihm empfangen? Weil sie ihn zu gut gekannt haben. Und das kann gut problematisch sein. Wisst ihr, was ich mal gehört habe von einem Prediger? Der hat gesagt, wenn die Menschen dich besser kennen würden, 25% der Menschen lieben dich, der Zuhörer, lieben dich, egal was du magst. Du kannst den größten Quatsch erzählen, die mögen dich immer noch, weil sie dich als Person mögen. 25% der Menschen, die lieben dich nicht, die mögen dich nicht, da kannst du machen, was du willst, da wirst du nie landen. Du kannst die besten Predigten halten, bei denen kommst du einfach nicht an. 25% würden dich mehr mögen, wenn sie dich besser kennen würden. Und 25% würden dich weniger mögen, wenn sie dich besser kennen würden. Ich habe mir gedacht, das muss man merken. Das hat er schon vor 10 Jahren oder so gesagt. Weiß ich immer noch. Das ist ein ziemlich guter Satz. Na, aber es ist auch so, schau, deswegen kühlen Beziehungen ja ab. Du lernst den anderen zu sehr kennen mit seinen Schwächen. Na, du stellst fest, Mann, der hat so knallschwarze Haare und so einen flotten Schnitt. So ein markantes Gesicht, so eckige Wangen, genau so ein Kiefer wie John Kennedy. Sieht er einfach gut aus. Und außerdem hat er Kohle ohne Ende und ist so charmant. Und dann lernst du den näher kennen und verliebst, verlobst, verheiratest dich mit ihm und dann stellst du fest, der hat überhaupt kein Geld, der ist ein Blender. Außerdem hat er ein Toupet auf, das schwarze Haar ist gar nicht echt. Und das Dritte ist, er schnarcht. Deine Gefühle werden plötzlich ein wenig abgekühlt. Warum? Weil du den jetzt besser kennst als vorher. Andererseits kann es natürlich auch so sein, dass du jemanden besser kennenlernst und du magst ihn mehr. Soll es auch geben. Frau, stimmt. War jetzt gut, das war jetzt der Witz des Tages. Oh Mann. Junge, Junge. Wo war ich jetzt hier? Beim Anstoß nicht mehr, bei der allzu großen Vertrautheit. Allzu große Vertrautheit gebiert Verachtung, deswegen ist es gut, ja. Wenn du dir vornimmst, eine Respektdistanz zu Jesus einzunehmen und zu behalten. Er ist für dich für immer der Messias, er ist für dich für immer der größere Bruder, er ist für dich nie der Kumpel. Jesus ist kein Kumpel. Jesus ist der König der Könige und der Herr der Herren und er ist nicht dein Kumpel. Er ist dein Freund, aber er ist nicht dein Kumpel, er ist ein himmelweiter Unterschied. Es wird die Zeit kommen, wo wir im Himmel sein werden, beim Hochzeitsmahl des Lammes, wenn wir begeistert sein werden in der Gegenwart Gottes, Lobpreis machen, dass die Hucke rauscht. Oh, preis dem Herrn, wenn wir Jesus von Auge zu Auge sehen, dann wird er durch die Reihen gehen und wird uns persönlich bedienen. Das heißt im Wort Gottes tatsächlich, in der Offenbarung. Er wird uns bedienen. Du wirst also zu Tisch liegen und er wird dir Wein einschenken. Musst du dir mal vorstellen. Wird reiner Wein sein. Aber er wird dich bedienen. Das ist eine hammermäßige Haltung. Trotzdem, obwohl er hier sich zum Diener macht, ist er immer noch der König und du nicht. Das dürft ihr auch dann nicht vergessen. Er liebt dich, er geht auf dich ein. Er hört dich. Gleichzeitig ist er immer noch der Herr und du nicht. Auch wenn er freundlich ist, auch wenn er dir Sachen gelingen lässt, auch wenn er dir ein wirklich gutes Leben gibt, auch wenn er dir die Freude mehrt, dann ist es immer noch so, dass du in seiner Schuld stehst und nicht er in deiner. Also ich halte es schon für ganz, ganz wichtig. Denn wenn diese Haltung des Respekts verloren gegangen ist, dann ist alles verloren. Dann landen wir unweigerlich bei der Hochmut und es ist der Teufel. Beim Stolz. Stolz ist die Kraft der Sünde, wisst ihr das? Stolz ist dort, wo der Teufel daheim ist. Viele Menschen können zum Beispiel mit Wohlstand nicht umgehen. Die haben ein Maß an Wohlstand und dann wird Gott plötzlich nicht mehr weiter wichtig. Weil, versteht ihr, Geld haben wir ja. Und dann ersetzt zum Schluss das Scheckbuch oder das Bankkonto ersetzt dann Gott und seine Gebetserhörungskraft. Und dann fällst du ab. Das war immer das Problem von Israel. Dann fallen die Menschen ab von Gott und sind zwar vielleicht irgendwie im Kopf noch dabei, aber ihr Herz ist schon längst wo ganz woanders. Es ist schlecht. Und dann kommt wieder ein zwingender Umstand, wie das im Richterbuch immer wieder war. Kommt wieder ein feindliches Volk, das die Menschen wieder hintreibt zu Gott. Dann schmeißen sie ihre Baals und Astarten wieder weg, ihre Porno-CDs, ja, und ihre Schnapskeller. Und dann kommt der Segen Gottes wieder. Und dann denken sie sich, es läuft ja wieder alles und kehren wieder zurück zu ihren alten Sünden. Sollte nicht so sein. Sollte nicht so sein. Das wäre wirklich bedauerlich. Denn auf die Art und Weise kommst du nie in die Phase hinein, wo du vor Gott stehst, okay bist mit dir selber, okay bist vor ihm und dann Gebetserhörungen bekommst. Wenn du ständig in dieses schlechte Gewissen mit dir rumschleppst, das ist furchtbar. Das ist kein Leben, das lebenswert ist. Sag ich dir. Okay, gut. Jesus schimpft Petrus also. Was bedeuten kann, dass er auch immer wieder mal zu dir kommt und dir einen hinten drauf haut oder halt dich konfrontiert mit bestimmten Wesensarten oder Dingen, die ihm nicht gefallen. Was magst du dann? Du kannst dich abwenden? Kannst sagen, es war ein Irrtum. Oder du kannst sagen, ja, okay, Herr, ich werde mich nicht von dir abwenden. Wie Petrus gesagt hat, schau. Petrus hat gesagt seinerzeit, als viele Menschen Jesus verlassen haben, ist nämlich auch passiert, wisst ihr das? Die Gemeinde von Jesus, da waren plötzlich bloß noch 12 Mann drinnen. Die anderen waren alle weg. Und Jesus dreht sich um zu ihnen und sagt, na, was mit euch? Warum hockt ihr noch hier rum? Wollt ihr auch gehen? Da hinten ist die Tür. Als ihr merkt, Jesus war wirklich völlig abhängig von der guten Laune und vom guten Willen der Menschen. Merkt ihr das, wie abhängig der war? Total unabhängig war er. Mann. Und er sagt zu den 12, na, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Oder geht auf mich ein? Und Petrus, das ist wieder Petrus, der dann sagt, Herr, wo sollen wir denn hingehen? Johannes Kapitel 6 steht das. Herr, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Petrus war immer noch in der Position, dass er von Jesus empfangen konnte. Er hat Jesus immer noch respektiert, er hat immer noch gemerkt, da ist was bei dem. Da ist was anderes als bei allen anderen Rabbis. Und dann kommen wir in die Phase der Hingabe. Es ist nämlich so, dass Jesus in Matthäus 16, 24, als er Petrus getadelt hat, Folgendes gesagt hat. Er hat gesagt, also Petrus kam jetzt zu ihm und hat gesagt, Herr, du hast jetzt übers Kreuz gepredigt, Mensch, bist du verrückt? Was willst du denn mit dem Kreuz? Wenn du anfängst, Kreuz zu predigen, dann gehen die ja alle, weil das ist ja anstrengend, versteht ihr? Gekreuzigt zu sein ist anstrengend, glaubst du das? Auf deine Rechte zu verzichten ist anstrengend. Und jetzt kommst du an uns und erzählst da was vom Kreuz. Du musst anders erzählen, du musst anders predigen. Du musst vom Himmelreich, vom Reich Gottes auf der Erde und von solchen Sachen, von Wohlstand und Geheilung und diesen Dingen musst du predigen, aber doch nicht von so Zeug wie Kreuz. Herr, ja, so was soll denn das? Und Jesus schimpft ihn und sagt, Petrus, du willst, dass ich nicht ans Kreuz gehe? Ich sage dir mal noch was. Nicht nur, du magst keine Kreuze, nicht nur werde ich an ein Kreuz gehen, vielmehr wirst auch du ein Kreuz aufnehmen. Und ich sage dir mal, alle Jünger werden ein Kreuz auf sich nehmen. Und dann stellt sich Jesus hin vor die Jünger und sagt, wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Also, versteht ihr, er spricht jetzt über das Kreuz und er spricht über folgenden Sachverhalt. Wenn er davon redet, das Kreuz aufzunehmen, dann bedeutet er, Härten durchzuhalten. Dann spricht er davon, von Hingabe an den Willen Gottes. Dann spricht er von den Mühen der Ebene im Wandel mit dem Herrn. Schau, wir wissen, wenn du früher eine Seifenkiste hattest, also vor 10 Jahren oder so, habe ich mal meinem Sohn eine Seifenkiste gebaut. Ich habe Sperrholz im Baumarkt gekauft und eine entsprechende Säge, wie wisst ihr, so eine Stichsäge, und habe dann gesägt und gemacht und getan, habe eine Lenkung eingebaut und eine Bremse, habe einen Kinderwagen gekauft, den habe ich weggeworfen und die Verräder behalten, also einen gebrauchten Kinderwagen vom Flohmarkt für ein paar Euro, bitte. Ja. Und dann habe ich das Ding zusammengebaut und habe es meinem Sohn hingestellt. Und der hat es blau angestrichen, hat sich reingesetzt und ist im Berg runtergefahren. Und wisst ihr was? Berg runterfahren war leicht. Nur, wenn du dann unten bist, dann stehst du in so einer Seifenkiste, weil die hat keinen eigenen Antrieb. Was machst du dann? Du musst aussteigen und musst schieben. Und schieben ist definitiv anstrengender als im Berg runterrollen. Und jetzt kommt Jesus an und sagt, hey Leute, ihr werdet schieben. Ihr werdet die Mühen der Ebene erleben. Und ich will, dass ihr das durchhaltet und euch mit dem Sinn wappnet, durchzuhalten. Aber wenn mal eure Gefühle nicht gekitzelt werden, wenn es mal nicht so läuft, so hundertprozentig, wie ihr euch das vorstellt, dann will ich, dass euch das egal ist und dass ihr durchhaltet, dass ihr weitermacht. Und wenn ihr das macht, werdet ihr vom Herrn reich belohnt, sagt der Herr. Petrus, du magst keine Kreuze? Hey, nicht nur ich, sondern auch du. Und jeder Jünger würde ein Kreuz auf sich nehmen. Der Herr spricht hier von Selbstverleugnung. Er spricht davon, dass nicht dein Wille, sondern der Wille Gottes zählt. Hier kommen, schau mal, Demut und Opferbereitschaft ins Spiel. Wenn der Herr über ein Kreuz spricht, eine Last, die du trägst, dann bedeutet das, dass du am Gelingen des Projekts Gemeinde mitarbeitest. Selbstlos mitarbeitest. Wir sind hier eine Gesellschaft zur Errettung einer verlorenen, gefallenen Menschheit. Wisst ihr, das ist das bewusst. Wir finanzieren da auch die Mission immer. Wir haben mehrere 10.000 Euro letztes Jahr, ich werde die genauen Zahlen nächste Woche wahrscheinlich angeben, in die Mission gesteckt. Vor allem in Afrika und nach Asien, speziell Pakistan, Indien. Vor allem Pakistan, weniger Indien. Viel in Afrika, das meiste wohl in Afrika, aber auch viel Pakistan, Indien. Da haben wir uns darauf konzentriert. Und es ist dieses Jahr so viel Geld reingekommen, dass wir noch so viel übrig haben, dass ich mir gedacht habe, wir könnten eigentlich nochmal 10.000 Euro hernehmen und eine Gemeinde, ein Gemeindegebäude in der dritten Welt finanzieren. Finde ich gut. Ja. So was machen wir. Deswegen helfen wir alle zusammen. Auch wir haben ja kein eigenes Gemeindegebäude, sondern wir sparen immer noch. Na, aber wenn wir ein bisschen was gespart haben, dann heißt es nicht, dass es jetzt so viel ist, dass wir unser eigenes Gemeindegebäude davon kaufen könnten. Also da muss schon einiges mehr reinkommen. Aber ich bin ja guter Dinge, preis dem Herrn. Der Wille des Herrn soll passieren. Und wenn wir sein Reich bauen, dann wird er auch unser Lokalreich hier bauen. Müssen wir gar nicht machen, sondern das macht der Herr für uns. Und ich sage euch, ich will daneben stehen und zuschauen, wie er das macht. Und ihm immer wieder mal zur Hand gehen. Herr, brauchst du noch einen Stein? Brauchst du mehr Mörtel? Herr, ich hole ihn. Herr, brauchst du eine neue Kelle? Gib ich dir, pass auf. Aber bauen muss er, versteht er? Ich bin nur derjenige, der da mit dabei ist, der Hilfsarbeiter sozusagen. Bin ich voll damit zufrieden, mit dieser Position. Aber wir müssen bereit sein, da mitzumachen. Wenn der Herr sagt, nimm dein Kreuz auf sich, dann sagt er, nimm dir mal Zeit für einen Dienst in der Gemeinde oder im Reich Gottes. Und es schlägt sich ja vor allem in der Gemeinde nieder, ja? Schau, wenn du CDs kopierst, du hast keine Ahnung, wo die überall hingehen. Ich kriege Zuschriften aus dem Ausland, weil jemand eine Botschaft von uns irgendwo gehört hat, dann 100 Stück davon bestellt hat und die jetzt in seinem Bekanntenkreis verteilt hat. Die Leute im Internet hören das Zeug tausendfach. Tausende von Leuten laden diese Botschaften runter so im Laufe der Zeit. Manche Botschaften, also nicht alle natürlich, aber manche Botschaften haben sie tausendfach verbreitet mittlerweile. 100 in der ersten Woche oder 200 Downloads ist überhaupt nichts. Und das fächert sich dann auf und dann wird es mehr und mehr, wenn du das hochrechnest aufs Jahr. Es sind Tausende, Zehntausende von Botschaften, die wir hier in die Welt setzen und auf die Art und Weise das Reich Gottes bauen. Aber hör mal, wenn die nicht kopiert werden würden, wenn die nicht zur Verfügung stehen würden, dann könnte auch niemand die nehmen und können sie weitergeben. Oder wenn wir das Internetportal nicht unterhalten würden, wisst ihr? Oder wenn wir sagen würden, Mensch, wir kriegen so auf dem Zahnfleisch, weil die Leute bei uns so geizig sind, wir haben nichts zum Weggeben, wir müssen sparen, sparen. Oh, preis dem Herrn, zum Glück sind wir in der Position, dass wir aus dem Vollen schöpfen können und in Jesu Namen noch anderen Leuten helfen können, in anderen Ländern, Gemeinden, in belagerten Ländern, geistlich belagerten Ländern, ein bisschen unter die Arme greifen können. Also das finde ich gut. Aber ich weiß von anderen Gemeinden, ich sage euch, die kriegen auf dem Zahnfleisch daher. Finde ich bedauerlich. Aber was sagt es über uns schon wirklich in dieser Position, auf dieser Station angekommen sind? Von Neugier über Respekt zu Offenbarungserkenntnis zu Vertrautheit, darüber springen wir weg, ja, zur Hingabe gekommen sind. Wo der Wille Gottes zählt, auch wenn uns das was kostet. Na, wir investieren Zeit in Dienste, wir investieren Mittel, Geld in Dienste. Und das ist auch die Frage, schau, bei der Station musst du dich auch fragen, bei der Station Hingabe musst du dich fragen, woran hängt dein Herz? Der Herr wird es dir zeigen. Und ich weiß von Leuten, lacht mich jetzt nicht aus, aber ich weiß von Leuten, die, wenn zu mir kommen würden, können ihnen genau sagen, warum es nicht funktioniert in ihrem Leben. Aber die kommen nicht. Die wissen genau, warum sie nicht kommen. Weil sie die Sache, die stört, in ihrem Leben nicht ändern wollen. Stattdessen stecken sie die Hände, die Finger in ihre Ohren, machen die Augen zu und sagen laut, la, 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 wenn der Herr ihr Problem anspricht. Alle anderen Dinge bejubeln sie. Wenn der Herr sagt, Sachen sagt, die nicht sie betreffen, ihr Problem betreffen, dann jubeln sie. Kaum spricht der Herr ihr Problem an, pum, Ohren zu, Augen zu, Mund zu, da sind sie unzugänglich. Schon seit alter Zeit so. Wisst ihr, woher ich das weiß? Das weiß ich aus Markus Kapitel 10. Da kommt nämlich in Vers 17 ein reicher Jüngling zu ihm und sagt zu ihm, Herr, was muss ich machen, damit ich ewiges Leben bekomme? Was muss ich machen, damit ich ewiges Leben kriege? Ich habe so einen Hunger nach ewigem Leben, aber ich finde, ich hab's nicht. Und Jesus sieht ihn und sagt, na ja, also, die Gebote kennst du doch. Du bewegst dich auf Gott zu, indem du die 10 Gebote hältst. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Und dann sagt der Mann Folgendes. Er sagt, das halte ich schon von meiner Jugend an. In anderen Worten, Jesus, das, was du mir als Lösung präsentierst, das mache ich schon längst. Aber es bringt nichts. Ich dringe trotzdem nicht durch. Und dann schaut Jesus ihn an. Mit seinen durchdringenden Jesusaugen, mit seinen Jesus-Superman-Röntgenaugen, blickt er ins Herz dieses Mannes und dann lächelt er ihn an und sagt, ich hab's. Du hast nur ein Problem noch. Und der Mann sagt wirklich, nur noch ein Problem, nur noch eine Sache. Und Jesus sagt, ja. Und dann habe ich ewiges Leben. Dann wird's Leben plätschern. Herr, was ist es? Was ist mein eines Problem? Und der Mann und Jesus sagt zu ihm, dein Geld, gib dein Hab und Gut weg, gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Und dann wirst du das ewige Leben in Fülle erleben. Glaubst du, dass wenn du Jesus nachfolgst, das Leben in Fülle erlebst? Dass wenn du Jesus in den Fußstapfen Jesus hast, wenn du ihm nachgehst, dass es dann erlebst, dass es dann nur so glüht, dass das ewige Leben dann überhaupt keine Frage mehr ist, Herr, wo bist du? Nein, der Herr ist ja da. Was macht dieser Mann? Der offenbart, was in seinem Herzen ist, meine Damen und Herren. Der offenbart durch seine Taten, was in seinem Herzen ist. Der Mann sagt nämlich nicht, danke Jesus für die Lösung. Er fällt Jesus nicht zu Füßen und er sagt, endlich, endlich, endlich mein Durchbruch. Das macht er nicht. Sondern er wendet sich weg und geht traurig, immerhin traurig von dannen. Denn heißt es dort, er hatte viele Güter. In anderen Worten, der hat seine vielen Güter mehr gewollt als das ewige Leben. Geht nicht in meinen Kopf hinein. Geht nicht in meinen Kopf hinein. Da lebt er also jahrelang von seiner Jugend an in einem religiösen System. Er hält alle Gebote, er übererfüllt sie. Und er hat trotzdem kein geistliches Leben. Dann kommt einer, der ihm endlich nach diesen, sagen wir mal, 20 Jahren die Wahrheit sagt, sein Problem sagt und er dreht sich um und geht weg. Ich denke mal, okay, und jetzt erlebst du halt dann noch, was weiß ich, 30, 40, 50 Jahre mit deinem Wohlstand. Und dann ist dein Wohlstand weg, wenn du die Augen schließt und dich ins Grab legst. Ja, und dann, hallo meine Damen und Herren, wenn du dann noch kein ewiges Leben hast, dann schaut's schlecht aus. Denn dann kannst du nicht mehr in den Talern baden. Die sind dann weg. Aber, versteht ihr? Ich will unterstreichen, was da läuft. Der Mann hatte ein Problem, der wusste genau, was sein Problem ist, aber er hat es ignoriert. Als er dann mit seinem Problem konfrontiert wurde, hat er Jesus stehen lassen und ist zu seinen Gütern gegangen. Die Liebe zum Geld in seinem Herzen war größer als das Bedürfnis nach ewigem Leben. Also, wenn du solchen Leuten, die scheinbar einen geistlichen Hunger hatten, nicht einmal scheinbar, die wirklich einen geistlichen Hunger hatten, wenn es diesen Leuten passieren kann, warum kann es dann nicht auch dir oder mir passieren? Dass wir in unserem Leben was drinnen haben, was unseren Lebensfluss blockiert und wir machen die Augen und die Ohren zu und wollen es nicht wahrhaben. Wir müssen uns da, und ich denke, ich schließe da heute schon mal, das ist ein heftiger Punkt. Ja, wir müssen uns da tatsächlich mal zurücklehnen und müssen sagen, Herr, ich erneuere meine Hingabe zu dir. Ich will tatsächlich ewiges Leben mehr als den ganzen Sums und Rest drumherum. Herr, zeig mir, wie ich mehr von dir bekommen kann. Und ich garantiere dir, der Herr wird dir unbedingt zeigen, wie du mehr von ihm bekommen kannst. Die Frage ist nur, was sagt dein Herz? Will dein Herz wirklich, dass du mehr von Gott hast? Ihr erinnert euch, ich habe mal eine Botschaft übers Herz gehalten, so vor 14 Tagen oder so, dass dein Kopf eine Sache will und dein Herz was ganz anderes. Der Kopf von diesem jungen Mann wollte ewiges Leben. Oh ja. Wenn du ihn gefragt hättest, was willst du? Oh, ewiges Leben. Sein Herz dagegen hat gemeint, nö, ewiges Leben ist mir nicht so richtig wie meine Güter. Ich bin lieber der Chef und sag allen, was wir machen sollen. Und außerdem zähle ich gern Geld. Und was war das Resultat? Dass er weggegangen ist von Jesus und das ewige Leben so nicht hatte. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Das ist jetzt nur eine Sache. Das können wir anders anschauen. Das ist jetzt eine Sache. Geld ist immer eine gute Sache. Kommt immer voll gut an, wenn ihr darüber sprecht. Ja? Ihr merkt. Aber es gibt noch andere Punkte auch in Bezug auf die Hingabe, wo du dir selber im Weg stehen kannst. Zum Beispiel lieben manche Menschen das Geld überhaupt nicht, aber was sie unbedingt wollen, ist Anerkennung. Die sind ehrgeizig bis zum geht nicht, bis zum Anschlag, bis zum geht nicht mehr. Und wenn der Nachbar einen blauen Mercedes hat, dann brauchen sie einen noch blaueren Mercedes. Also wenn der Nachbar eine neue Satellitenanlage auf seinem Haus hat, dann brauchen die zwei. Einfach immer ein bisschen mehr sein, ein bisschen besser sein als die anderen, dieser Drang, ehrgeizig zu sein. Sag nicht, dass es das in der Gemeinde nicht auch gibt. Die Menschen wollen was Besonderes sein. Der Philosoph Nietzsche hat gesagt, der Wille zur Macht ist ausgeprägt im Menschen. Der Mensch will herrschen. Und das stimmt, das ist völlig richtig. Es ist eigenartig. Die Liebsten, die scheinbar liebsten Menschen kommen manchmal auf die eigenartigsten Trichter, um Anerkennung zu bekommen. Ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren, 10 Jahren oder so, habe ich plötzlich Briefe von Jesus bekommen. Also von Jesus in Anführungszeichen. Plötzlich lag in meinem Briefkasten ein Brief von Jesus. Also war jetzt keine Adresse drauf, kein Absender, aber der Brief war an mich. Und da stand dann drin, dass ich mich, Jesus, also in der Ich-Form, ich offenbare mich durch ein Sprachrohr. Und dann hat mir dieser Jesus seinen neuen Namen gegeben. Versteht ihr, steht ja in der Offenbarung, dass er uns einen neuen Namen geben wird. Ich habe mir gedacht, Mensch, wer schreibt denn dieses Zeug? Und nach dem dritten Brief kam dann natürlich, ist mein Bote oder vielmehr meine Botin saß heute in der dritten Reihe auf dem zweiten Platz von links. Nun weißt du, wer meine Botin an dich ist. Und ich bin dann zu der Frau hin, habe sie mir gekrallt, ja. Hab sie ganz, ganz freundlich und ganz, ganz lieb. Meine Damen und Herren, bitte. Ihr kennt mich doch. Hab sie dann hingesetzt und hab sie gesagt, schau mal, weder Petrus noch Paulus noch sonst ein Apostel hat über Jesus in der Ich-Form geschrieben. Nur Jesus, als er Jesus wirklich erschienen, also Johannes, als Jesus ihm wirklich erschienen ist in der Offenbarung, hat nochmal in der Ich-Form geschrieben. Die letzten Worte in der Offenbarung sind von Jesus, wie es er im Manifest ja vor Johannes stehend weitergegeben hat. Hat Jesus vor dir gestanden in seiner Herrlichkeit, so wie vor Johannes? Nein. Ich habe ihr dann gesagt, du, das ist Anmaßung. Du kannst doch sowas nicht machen. Du kannst doch nicht hergehen und kannst sagen, du schreibst im Namen Jesu hier und sagst mir, was ich machen soll. Das war eine ganz liebe, ganz nette Frau, die ich mittlerweile seit mehr als 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Vielleicht spricht jetzt Jesus zum anderen Pastor durch sie. Also zu diesem Pastor auf jeden Fall hat er nicht gesprochen, ja. Ich habe schon gemerkt, ja, was die Person will, schau. Nette, freundliche Person will Macht ausüben. Will mir als dem Pastor sagen, was die Gemeinde machen soll und auf die Art und Weise die graue Eminenz im Hintergrund sein. Macht. Gab schon auch in Bibelzeiten. In der Offenbarung Kapitel 20, da macht Paulus eine Pastorenkonferenz, er geht nicht nach Ephesus, dort wäre er nicht mehr rausgekommen, denn es gab viele, viele, viele Zehntausende Christen in Ephesus. Er hat die Leiter von Ephesus nach Milet bestellt. Kennt ihr vielleicht die Stadt? Ne? Miletus. Und hat dann dort eine Pastorenkonferenz gemacht. Dort hat er ihnen gesagt, ich weiß, ihr werdet mich nicht mehr sehen, ich ziehe jetzt nach Rom, um dort dann zu sterben und so weiter. Und er sagt, ich habe alles gepredigt, was der Herr mir ins Herz gegeben hat. Ich bin unschuldig am Blut jedes Menschen. Also ihr wisst ja, Paulus konnte durchaus ein bisschen farbig sich da ausdrücken. Und dann sagt er, ich übergebe euch jetzt Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Macht hat, euch einen Anteil zu geben am Reich Gottes. Und dann sagt er, ich sage euch aber eines, ich warne euch jetzt schon. Von außen werden Wölfe reinkommen und aus eurer eigenen Mitte, sagt Paulus, Apostelgeschichte Kapitel 20, wenn Menschen aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um Jünger nach sich abzuziehen. Wieder das eigene Reich bauen, versteht ihr? Da lieben die Menschen ihr eigenes Reich mehr als Gott. Sind nicht bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen und Gottes Reich zu bauen. Das ist also so eine Sache. Aber Petrus, oh Wunder, lässt sich schimpfen und er bleibt bei Jesus. Und da machen wir nächste Woche weiter.